ARD.
Die Korrespondenten. Reporter leben in London.
Genau zwei Trainer haben es in der mehr als 130-jährigen Geschichte des FC Liverpool in die Auslage dieser Bäckerei geschafft. Und das ist natürlich der große Bill Shankly. Aber gleich danach kommt die Jürgen Klopp-Hai.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast Die Korrespondenten in London. Heute mit Gabi Biesinger.
Hallo.
Und Franziska Hoppen.
Hallo.
Mein Name ist Christoph Prössel. London hat eine neue Blockbuster-Ausstellung. Fotos aus der Privatsammlung von Elton John und seinem Ehemann David Furnish. Die beiden haben beeindruckende Bilder aus mehreren Jahrzehnten zusammengetragen. Von berühmten Fotografen wie Helmut Newton und Andreas Gursky. Viele Bilder illustrieren markante Ereignisse des 20. Jahrhunderts.
It's important to have photographs like that. It's important to keep a record of what happened.
Für Elton John sind die Bilder Dokumente ihrer Zeit. Wir sprechen über die Ausstellung später mit dir. Du hast sie schon gesehen,
yes.
Liebe Gabi.
Fünf Sterne, great.
Fünf Sterne.
I like.
Ich war letztens im Buchladen. Kennt ihr die Waterstones-Filiale hier um die Ecke?
Mhm.
Ist so ein altes Gebäude, sieht aus wie im Harry-Potter-Film, Türmchen à la Hogwarts. Kann man sich auch mal alleine in der Abteilung Was weiß ich verlieren,
ja,
lesen.
Stunden später.
Man wird auch nicht gefunden, glaube ich, abends, wenn die zumachen, oder? Ja, genau. Die Vielfalt des Büchermarktes kann man da also wunderbar bewundern. Auf jeden Fall fiel mir dort eine Buchserie auf, Little People, Big Dreams. Geht um die Kindheit berühmter Menschen, nett illustriert für Kinder, schön geschrieben. Und da gibt es einen Band zu Albert Einstein, Queen Elizabeth, Frida Kahlo und, wir alle ahnen es,
Kloppo.
Jürgen Klopp. Unser Jürgen steht da also zwischen diesen Berühmtheiten, ist Teil einer Buchreihe, die recht englisch geprägt ist. Jürgen Klopp, der beste Botschafter Deutschlands. Seine Zeit in Liverpool endet. Das ist natürlich für uns ein Thema.
It is an exceptional club. It is so now, since clear that I will finish, then from time to time, and other clubs are looking for managers as well, stuff like this, and you hear always what the manager needs to do and needs to have, and I always ask myself, did I have all that when I arrived here? You don't think about yourself like that. You have to, it has to fit, and we were, I think, all lucky. It's a win-win. It was a win-win situation from the first day. So, how I said, I enjoyed each second of it.
Ja, diesen Ton mussten wir einmal ganz hören. Ist gefallen vor einigen Wochen auf einer Pressekonferenz. Und ich finde den so herrlich, weil das so ein bisschen die Kloppo-Art zeigt, wie er einfach so spricht und die Liebeserklärung etwas nüchterner formuliert.
The normal one.
The normal one, genau. Und es ist irgendwie auch ganz witzig, wie er sich also fragt, was Trainer alles mitbringen müssen. Er hört das dann immer in irgendwelchen Pressekonferenzen. Dann fragt er sich, habe ich das alles mitgebracht? Und kommt zu dem Schluss, naja, es hat einfach gepasst. Es ist irgendwie sehr... sehr lebensnah.
Er ist sehr bescheiden.
Sehr bescheiden auch. Ne? Du warst, Franziska, in Liverpool. Für uns ein großes Thema. Wir haben das wirklich breit aufgegriffen und wollten natürlich wissen, wie fühlt die Stadt jetzt und vor allem, was begründet diese besondere Beziehung zwischen Jürgen Klopp und der Stadt Liverpool? Erzähl uns doch mal ein bisschen von deinen Eindrücken. Was hast du da gemacht?
Ich habe auf der Straße erstmal mit den Menschen gesprochen und habe wildbeliebige Leute angesprochen und sie gefragt, was sie jetzt von dem Abschied von Jürgen Klopp denken, und war total erstaunt, dass wirklich alle eine Meinung dazu hatten. Also auch die alte Oma und auch der Everton-Fan in Liverpool. Das ist eine Stadt, der ist Fußball wahnsinnig wichtig. Dort wird den Babys quasi nach der Geburt entweder ein blauer Strampler angezogen, dann ist er ein Everton-Baby, oder ihm wird ein roter Strampler angezogen, dann ist er ein FC Liverpool-Baby. Und selbst der Ortsgegner hält viel auf Jürgen Klopp, weil er nicht nur dem Fußballverein zu viel Glanz verholfen hat, sondern natürlich auch der Stadt.
Was hört man denn da so? Was sagen die Leute?
Also erstmal, I am devastated. Ja. Traurig trifft es gar nicht. Ich bin am Boden zerstört, aha, dass er geht. Man hört, er ist Deutschlands bester Exportschlager. Die Briten hatten also durchaus so ein Bild von den Deutschen als sehr ernste, pünktliche, strenge Menschen. Und dann kommt da dieser große Hühne mit dem Riesenlächeln, das ja auch von den etlichen Wandmalereien, von den Häusern grinst auf die Leute. Und der Klopp, sagen sie, der strahlt so viel Freundlichkeit aus und ja, Kindness und Wärme. Und Das finden die großartig. Es kommen auch immer mehr Deutsche nach Liverpool und trinken dort viel deutsches Bier und man tauscht sich aus und die Briten fangen jetzt schon an, Bundesliga zu gucken. Aha. Und er kam in eine schwierige Zeit vor ungefähr 9 Jahren. Der FC Liverpool spielte da nicht gerade an der Tabellenspitze. Und es gab auch immer noch 2 Tragödien, die lasteten auf diesem Fußballverein. Und das war einmal 1985 bei einem Auswärtsspiel in Brüssel. Da war eine Stadionwand zusammengebrochen, mehr als 30 Menschen starben. Und 1989 war die Hillsborough-Tragödie, das war auch ein Auswärtsspiel. Da gab es eine Massenpanik und fast 100 Menschen starben. Und jetzt kennt in Liverpool jeder jemanden, der irgendwie betroffen war. Mhm. Und die Aufarbeitung hat sehr lange gedauert. Wer war verantwortlich? Mhm. Wie gehen wir damit um? Und Jürgen Klopp hat das verstanden, als er ankam. Und er hat den Menschen gesagt, ihr müsst jetzt wieder an euch glauben. Mhm. Und wenn ihr an euch glaubt, dann schaffen wir das auch, diesen Fußballverein und diese Stadt wieder weiter hochzuziehen. Und er hat auch immer gesagt, wenn wir gewinnen, dann nicht, weil wir hier den Top-Stürmer haben oder wegen mir, sondern wegen der 60.000 Leute im Stadion, die Stimmung machen und das Team unterstützen. Und wenn er dann tatsächlich Siege geholt hat, dann hat er sich bei den Liverpoolern bedankt. Mhm. Und das hat denen Zusammenhalt gegeben und Stolz gegeben. Und darüber hinaus schätzen sie natürlich auch einfach diese wahnsinnige Bodenständigkeit. Das passt zu den Liverpoolern.
Ich kenne den Jürgen ja noch aus Mainz.
Oh, das ist aber eher.
Ich habe in Mainz gearbeitet beim SWR, als er noch Spieler war bei Mainz 05. Und dann wurde er Trainer 2001 und hat die dann 2004 das erste Mal in die erste Liga geführt. Und in Mainz war er damals schon der Fußballgott. Und dann ging es ja weiter nach Dortmund, die er dann auch zum Meister gemacht hat. Und das ist halt das, so ein ganz normaler Typ. Man saß dann da auf der Tribüne, der winkte, der kam vorbei, der sagte einen Satz und wird so ein absoluter Star und Ausnahmetrainer und ist eben nicht irgend so ein Mourinho oder der sich für was Besonderes hält, sondern setzt dem entgegen, I'm the normal one, ich bin der normale Typ von nebenan und das funktioniert. Und das macht, glaube ich, diese Geschichten so besonders schön, dass es eben jemand, der nicht von sich selbst so wahnsinnig überzeugt ist, ein Ego vor sich herträgt, das nicht durch die Tür passt, so einen Erfolg hat und darum lieben das die Leute so. Und was ich eine besondere Adelung finde, er hat eine Figur in Spitting Image bekommen. Spitting Image war ja diese Kultserie mit diesen Stoffpuppen, die vor allen Dingen auch Politiker oder so aufs Korn genommen haben. Und in der jüngsten Serie, die vor ein paar Jahren hier in UK nochmal produziert wurde, gab es die Kloppo-Figur. Und da war auch das Charakteristikum, diese Riesenzahnleiste, dieses Grinsen. Und dann liegt er da mit seiner Frau abends im Bett und sie sagt, mach doch mal das Licht aus, was grinst du denn immer noch? Und er so, wir haben nur 8-0 verloren, es hätte viel schlimmer sein können. Und das war so der Spirit, selbst wenn irgendwie alles in der Lauge lag, er hat immer noch das Positive gesehen und Kraft rausgeschöpft und das gedreht. Und das war so das, wofür sie ihn geliebt haben.
Und ich habe 2 schöne Anekdoten erzählt bekommen, wo du gerade die Bodenständigkeit genannt hast. Ich durfte The Voice of Anfield treffen, den 78-jährigen George Sefton. Der ist seit mehr als 50 Jahren Stadionsprecher. Mhm. Der hat also schon wirklich viel gesehen. Und der erinnerte sich, als er Jürgen Klopp das erste Mal traf, vor ungefähr 9 Jahren, und er tippt ihm so von hinten auf die Schulter und sagte, excuse me, Herr Klopp, I am, und weiter kam er nicht, weil Herr Klopp sich umdrehte und sagte, you are the famous voice of Anfield. Und also er sagt, ihm haben die Knie geschlottert, weil er das gar nicht fassen konnte, dass der große Jürgen Klopp seinen Namen kannte. Dann haben sich die beiden ein bisschen unterhalten und hinterher soll dann der Security Guard gesagt haben, ja, der ist keine Woche hier, der kennt alle Namen, der kennt unsere Namen, der kennt die Namen der Leute, die morgens das Tor aufmachen, der Leute, die ihm den Kaffee bringen. Ja. So einer ist er. Und die zweite Geschichte, in seiner Nachbarschaft soll Jürgen Klopp dann gerne mal am Wochenende bei den Football-Matches der Kinder auf dem Bolzplatz vorbeikommen. Und die Kinder spielen dann und plötzlich steht da der Jürgen Klopp am Rand und feuert die mit an. Und die Nachbarn sind völlig aus dem Häuschen.
Hör mal, das musst du aber nochmal, die Vorlage müssen wir nochmal üben.
Ja. Es ist ja eine beeindruckende Karriere, auch deswegen, weil er einfach sehr lange in Liverpool Trainer war, beim gleichen Verein. Wenn man sich dieses Karussell anschaut, in dem diese Trainer sich befinden, dieser enorme Druck, dem die ja auch ausgesetzt sind, sobald irgendwas nicht klappt, wackelt der Stuhl, du bist ganz schnell weg, dann muss eine neue Kraft her. da hat es ja dann doch auch irgendwie eine Treue gegeben, dieses Vereins. So viele Titel sind jetzt da auch nicht gewonnen worden. Es war schon irgendwie eine tolle Entwicklung, glaube ich, über die Jahre. Und man kann da sicherlich auch eine positive Bilanz ziehen. Aber es hätte mich auch nicht gewundert, wenn der Verein früher schon mal gesagt hätte, du Jürgen, reicht jetzt. Ne? Also das ist ja diese Treue, die sich da entwickelt hat, ist doch auch sehr besonders, oder?
Das stimmt. Ich habe tatsächlich den Eindruck, dass es gar nicht so sehr um die Meistertitel geht, die da eingeholt werden. Natürlich, darüber freuen sich die Leute auch wahnsinnig. Aber tatsächlich, der Fußball ist dieser Stadt so wichtig. Das ist eine Routine. Da sind viele Menschen, die hart arbeiten, denen es auch nicht unbedingt besonders gut geht, haben sie mir auch erzählt. Da gibt es viele Menschen, die echt unter schwierigen Umständen leben. Und der Fußball ist etwas, darauf freuen die sich am Wochenende. Die freuen sich darauf, mit ihrer Familie und mit ihren Freunden über den Fußball zu reden. Und es geht wirklich um die Gemeinschaft und dieses Gefühl, wir gehören alle zusammen, wir sind alle Liverpooler, wir sind Scouser.
Und was ja auch sehr außergewöhnlich ist, ist, dass der Trainer selbst entscheidet, dass er Schluss macht. Also normalerweise werden Trainer ja rausgeworfen und Jürgen sagt so ein halbes Jahr vorher, Leute, ich habe es mir überlegt, ich bin ein bisschen ausgebrannt, das war hier echt ein Kraftakt, ich brauche mal eine Pause, ich mache Schluss zum Saisonende. Und ich meine, weiß man nicht, was da im Hintergrund gelaufen ist, ob der Verein gesagt hat, wir könnten uns übrigens auch vorstellen, in Zukunft noch anders mal zu planen und ihm die Chance eröffnet hat, zu sagen, er geht. Aber trotzdem, allein, dass sie das tun. Und es ist ja jetzt auch nicht so, dass jetzt gerade eine krisenhafte Situation wäre, in der man einen Trainer feuern würde. Insofern ist auch das was, wo man sagen kann, Hut ab.
Ja. Franziska, du hast ja nicht nur Hörfunkberichterstattung jetzt gemacht, sondern warst auch mit dem Kamerateam unterwegs. Da muss man ja dann auch ein bisschen immer die Bilder suchen. Und ihr habt euch ja auch so Murals angeschaut. Also, ja, Wandmalereien, das klingt immer so ein bisschen...
Höhlenmalerei, Urmenschen.
Genau. Aber das sind ja ganz beeindruckende Bilder, die du dort eingefangen hast. Was hat dir da besonders gefallen? Kann man Geschichten erzählen zu den Bildern, die dort in Liverpool zu entdecken sind?
Es gibt jetzt eine neue Wandmalerei. Das ist also buchstäblich so ein altes Backsteinhaus und die komplette Seite ist dann einmal mit 5 Meter groß Jürgen Klopp angemalt. Und besonders schön fand ich eben, dass dort drüber stand, nein, not so normal years. Eben Seitenhieb auf die I'm just a normal guy, als er antrat. Und dann gab es noch einen Anwohner, der hat ein Gedicht geschrieben. Auer Klopp heißt das. Das wurde dann nachts einmal angestrahlt auf ein anderes großes Mural mit der Stimme von The Voice of Anfield, George Sefton. So eine Kunstinstallation. Aber was ich fast noch beeindruckender fand, das ist die Klopp Pie. Man hat ihn also nicht nur mit Wandmalerei gewürdigt, sondern auch mit einem herzhaften Kuchen.
Und was ist da drin?
Also da drin ist Steak, ganz viel Erdinger, Kapern und Kartoffeln. Hast du deine mittlerweile probiert?
Ja, ich habe es gegessen. Es war lecker. Also es war decent pie. Also es war jetzt nichts wahnsinnig außergewöhnliches. Es war decent pie. Ja.
Man muss dazu sagen, genau zwei Trainer haben es in der mehr als 130-jährigen Geschichte des FC Liverpool in die Auslage dieser Bäckerei geschafft. Und das ist natürlich der große Bill Shankly, der in den 60ern und 70ern diesen Fußballverein aufgebaut hat. Das ist also die unangefochtene Nummer eins. Aber gleich danach kommt die Jürgen Klopp Pie für 3,50 €. Und das ist auch eine ganz süße Bäckerei, die das macht. Der ist auch ganz wichtig, dass sie die Leute mit Mindestlohn bezahlt und nicht Maschinen dahinstellt, sondern die Leute sollen das alles selber machen und Job-Opportunities und so. Und wenn die sagen, wir machen einem Trainer eine Pie, dann soll das schon was heißen.
3,50 €, da kriegst du ja in London gar nichts
Bargain.
Für. Ne? Jürgen Klopp hat vor, das ist bestimmt schon ein paar Monate her, mal eine sehr schöne Home-Story gemacht. Also eine Zeitung durfte zu ihm nach Hause, im Garten haben sie dann irgendwie Aufnahmen gemacht und dann sitzt er da so und man sieht so ein bisschen halt, wie das hergerichtet ist, der Garten und mit seiner Frau auch. Und auch da fand ich so faszinierend, das ist unglaublich bodenständig. Also und vor allem, es hatte auch so, für mich hätte das... sah das sehr englisch aus. Ja? Also das sah so aus, als hätte sich da jemand wirklich total schnell in England eingefunden, dieser Kultur irgendwie angenommen und selbst integriert. Also auch da wieder für mich so Jürgen Klopp, der so ganz normal ist. Und ich glaube, seine Frau hat jetzt auch einige Wünsche an ihn, oder?
Die hat einige Wünsche an ihn. Das hat er vor kurzem in einem Interview mit Sky News erzählt im April. Da war natürlich die große Frage, wie geht es jetzt weiter mit ihm? Und er sagte, ja, also seine Frau Ulla, die würde sich ja wünschen, dass er jetzt endlich mal einen Kochkurs macht, weil er kann wohl irgendwie gar nicht kochen. Er kann sich nicht mal Frühstück machen morgens, er kann sich also gerade so einen Tee aufbrauen. Und sie findet, er könnte ja auch mal Tanzstunden nehmen. Okay. Und da hat er aber gesagt, hat er eigentlich nicht so Lust drauf. Er freut sich richtig drauf, mal so gar keine Pläne zu haben, weil seit er 16 ist, ist jede Woche und jede Stunde komplett durchgetaktet. Und dann hat er in einem anderen Interview erzählt, und das fand ich fast so ein bisschen traurig, da wurde er gefragt, was war denn so das Schönste, was er in Liverpool erlebt hat oder gerne noch erleben würde? Und da sagte er, ja, also ehrlich gesagt, einfach mal nach Liverpool reinzugehen, in die Stadt, weil er ist nur auf dem Feld. Der kennt die Stadt überhaupt nicht. Der war vielleicht eine Handvoll mal da, zweimal davon auf dem Truck, als sie gefeiert haben. Der weiß gar nicht so richtig, wie es da aussieht und hat auch wirklich nur mit den Menschen um das Stadion herum zu tun.
Ja. Vielleicht schenken sie ihm ja zum Abschied noch eine kleine Stadtrundfahrt oder eine Stadtführung.
So eine Bustour.
Eine Bustour, Red Bus irgendwie on top. Ja, und ich meine, Rückkehr nach Deutschland. Er ist ja dabei, sich da ein Haus zu kaufen, zu bauen, umzubauen. Und da geht der Ärger auch schon wieder los, weil da Medienberichterstattung, Boulevardpresse über dieses Haus und was und wie und wo. Und er klagt gegen diese Berichterstattung. Das heißt, so ganz schadensfrei läuft das im Moment auch nicht mit der Rückkehr nach Deutschland. Und ja, dann ist natürlich die Frage, dann macht er erstmal ein Päuschen, das muss er ja jetzt machen, kann er ja nicht gleich einen neuen Job machen. Aber dann gibt es ja ein paar Vakanzen in Deutschland und dann sind wir mal gespannt, wie das mittelfristig aussieht.
Genau, ja, so viel zu Jürgen Klopp und unserem Botschafter in England, der zum Saisonende, was an diesem Wochenende ist, seine Tätigkeit als Trainer des FC Liverpool aufgibt. Wie versprochen, müssen wir jetzt über Elton John sprechen und seine Ausstellung im Victoria and Albert Museum. Gabi, du hast schon die Möglichkeit gehabt, dir die Pressevorführung anzusehen. Du hast mit der Kuratorin gesprochen. Gib uns doch mal einen ersten Einblick, was ist in dieser Ausstellung zu sehen?
Also erstmal denkt man ja, das ist der Name Elton John, der da die Attraktion ausmacht und Elton John hat Fotos gesammelt, verrückt, ja, gucken wir uns an, weil Elton John die gesammelt hat und er hat insgesamt, besitzt er 7000 Fotos, das ist also wahnsinnig viel, es sind aber nur 300 in der Ausstellung zu sehen und das Tolle ist, er hat quer durch alle Genres gesammelt, er hat quer durch die Jahrzehnte gesammelt und darum kriegt man ganz viele schöne zeithistorische Erzählungen dort präsentiert. Und es fängt an mit so Mode- und Promi-Fotografie. Da sind dann Doris Day und Marilyn Monroe von verschiedenen Fotografen, Fotografinnen eingefangen. Und das war auch die Zeit Anfang der 90er, als Elton John angefangen hat zu sammeln. Vorher war diese Zeit, als er diesen Absturz in seinem Leben hatte, Drogen und Alkohol. Und dann wurde er sober, nüchtern in den 90ern. Und dann war an der Côte d'Azur und es sollte so der Neustart ins Leben sein. Und dann traf er da Horst P. Horst. Das ist ein deutscher, ganz berühmter Fotograf, der jahrzehntelang für die Vogue fotografiert hat und Herb Ritz. Und die haben ihm 10 Modefotos angeboten und die hat er gekauft. Und das war der Anfang dieser ganzen Sammlung. Und dann geht man da nun durch, hat also am Anfang diese Prominenten und dann so tolle Szenen. Frank Sinatra gibt es ein Foto aus den 60er Jahren, 1968. Da marschiert der mit so Bodyguards und seiner Entourage durch den Miami Beach Club und da sitzen die Leute in den Liegestühlen und starren ihn so an und das sieht aus wie so ein Mafia-Film, wie die da so durchmarschieren und also wirklich schöne Blicke hinter die Kulissen. Und dann geht es aber eben auch weiter. Er hat viel über die amerikanische Geschichte gesammelt, also Bürgerrechtsbewegung. Da sieht man dann Martin Luther King und seine Frau Coretta am Rande dieses tragischen Bürgerrechtsmarschs Selma 1965, die so entspannt den Leuten zuwinken und lachen. Also schön eingefangen. Und dann geht es eben auch weiter durch die Zeit des AIDS-Aktivismus in den 80er Jahren. Natürlich für Elton John auch ein wichtiges Thema und Anliegen. Das ist ja was, wo er sich auch wahnsinnig karitativ engagiert zu diesem Thema. Und dann eben bis ins Heute. Also man sieht dann zum Beispiel auch Fotos, die extra aufgenommen wurden von den beiden Kindern, die er und David Furnish haben, ja durch eine Leihmutter. Und dann sieht man die Säuglinge, die mit so einer besonderen Technik, das sieht aus, als ob die in so einer Wasserblase sind. Also man kann sie nicht erkennen und es ist auch sieht sehr anonym aus. Aber dass das auch was ist, wo sie selber Spuren hinterlassen. Und es gibt ein einziges Foto von Elton John selbst in dieser Ausstellung, das ihn zeigt. Also es gibt eins, da sieht man seine Hände, erkennt man aber nur, wenn man liest, dass es seine Hände sind. Und das andere Foto ist, das hat David LaChapelle gemacht, da sitzt er in so einem Diner und frühstückt, hat Toast und Orangensaft vor sich stehen und guckt in die Kamera und hat ein paar Spiegeleier hinter die Brille gesteckt. Das ist ein ganz berühmtes Foto und sein Mann hat dann erzählt, wie das zustande gekommen ist, nämlich es sollte eigentlich ein seriöseres Foto werden, aber dann hat Elton einfach diese Plastikspiegeleier genommen und sich hinter die Brille geschoben und dann war es plötzlich ein Kultfoto.
Es geht ja viel um Zeitgeschichte, um Dokumente der Zeitgeschichte. Es ist im Grunde ein Bilderbogen, vielleicht kann man das so sagen, des 20. Jahrhunderts. Warum ist Elton John dieser zeitgeschichtliche Aspekt so wichtig?
Also er sagt, wir müssen ja Zeuge von den Dingen bleiben quasi. Und am Schluss hat er eben auch nach der Black Lives Matter Bewegung, also ganz nah zurückliegende Ereignisse
bis ins 21.
Jahrhundert. Also ikonische Pressefotografie ist dann eben ein Kapitel auch der Ausstellung. Eben die Black Lives Matter Bewegung, dann sehr viele Fotos vom 9/11, vom Attentat auf das World Trade Center. Und da besitzen sie mehrere hundert Fotos, von denen nur ein Ausschnitt gezeigt wird. Und das war eben etwas, was sie persönlich sehr erschüttert hat, weshalb sie unbedingt da diese Zeitzeugnisse auch besitzen wollten. Und was aber auch neben den zeitgeschichtlichen Sachen ganz interessant ist, es gibt eben auch eine Abteilung, da ist dann, man könnte sagen, so eine Art Triggerwarnung am Anfang, weil es eben auch einen großen Bereich homoerotischer Kunst gibt. Und da ist dann auch das eine oder andere größere Gemächt in der Aufnahme zu sehen. Und da kann man sich vorher überlegen, ob man das sehen möchte oder nicht. Und eine ganz besondere Sache ist noch, es gibt einen eigenen Raum für die Fotografin Nan Goldin. 150 Fotos sind das, glaube ich, die ein Vierteljahrhundert ihres Lebens in diesen Fotos so collagenmäßig, das ist dann alles eng aneinander gedrückt, dokumentiert hat und eben auch ihre, die war drogenabhängig, ist bisexuell, hat in ihrer LGBTQ+-Community gelebt und hat das alles dokumentiert und da sind auch so ein paar Aufnahmen dabei, wo man dann ein bisschen schlucken muss. Und Elton John hat aber gesagt, dass er das unbedingt haben wollte und ihm das so wichtig ist, weil er auch sein Leben irgendwie durch diesen Bilderbogen, sag ich mal, wiedererkannt hat, nämlich dieses verlorene Liebe, zerstört sein, Drogen nehmen und es dann aber schaffen, sich irgendwie am Schopf aus dem Sumpf zu ziehen und jetzt ja schon wirklich sehr, sehr lange Jahrzehnte auch wieder nüchtern zu leben und ein, ja, sagen wir mal, gesetztes Leben zu leben.
Ja. Ich glaube, man hat aus deiner Erzählung schon so ein bisschen angehört. Du bist schwer begeistert. Blockbuster. Wir haben nicht damit hinterm Berg gehalten, hier Superlative zu finden. Super Ausstellung.
Ja, und ich glaube auch, dass die wieder super gebucht sein wird und man gucken muss, dass man da Tickets kriegt. Und es freut mich, dass zu Recht einfach der Promi-Faktor Elton John Leute dazu bringen wird, in diese Ausstellung zu gehen, wo sie dann Bilder sehen, die mit Elton John erstmal gar nichts zu tun haben, aber einfach tolle Fotos.
Sehr schön.
Ja, da gucken wir auch gleich mal, ob wir Karten kriegen, oder? Franziska. Genau. Ist manchmal sehr schnell ausverkauft, sowas. Muss man echt gucken. Na gut. Wir sind schon wieder am Ende unserer Podcast-Folge. Sie können uns gerne schreiben. Anmerkungen, Kritik, Ergänzungen formulieren.
Lob.
Unsere Lob. Ja, genau. Ich wollte jetzt nicht so billig
daherkommen. Nein. Darum habe ich es auch gesagt.
Genau. Die Adresse lautet podcast.london@ndr.de. podcast.london@ndr.de. Und damit verabschieden wir uns. Franziska Hoppen.
Tschüss.
Gabi Biesinger.
Tschüss.
Mein Name ist Christoph Prössel. Bis bald.
Ich bin Martin Roschitz und ich erzähle euch die andere Geschichte der WM 2014.
Das war keine so einfache Zeit für mich.
Mach ihn! Mario Götze!
Man schießt das Tor, aber in 100 Jahren ist auch egal.
Was hat der Titel mit seinen Helden gemacht?
Ich konnte nicht schlafen die ganze Nacht.
Es geht um kurzes Glück.
Das hätte ich so nie erwartet.
Und die letzten Geheimnisse.
Hört euch den Podcast an. Wir Weltmeister. Jetzt mit allen Folgen in der ARD Audiothek.